Hallo und ein ganz herzliches Willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Ludwig Link. Der Powerstory Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Ausgabe geht es mehr zum Thema Positionieren. Angenommen, Sie haben eine Dienstleistung entwickelt, ein Produkt, passende Stories dazu, Sie planen jetzt eine Kampagne. Und dann stellen Sie fest, genau genommen haben Sie eigentlich zu wenig oder nicht genügend Informationen über die Zielgruppe. Und dann hätten Sie noch gerne, dass die Kampagne erfolgreicher wird, sogar um den Faktor 4. Darum soll es heute gehen. Ich habe einen Gast eingeladen und den kenne ich schon seit über 10 Jahren, größtenteils seit 10 Jahren. Und er hat ein Modell entwickelt, das Campaigning-Modell. Und ich bitte ihn kurz, dass er sich vorstellt und ein paar Worte noch zum Campaigning-Modell sagt. Ja. Hallo Peter.
Hallo Ludwig. Mein Name ist Peter Metzinger, ich bin ursprünglich Physiker. Ich habe 13 Jahre lang einer internationalen NGO Campaigning gemacht und wenn man in NGOs Kampagnen macht, dann ist man immer darauf angewiesen, dass andere einem helfen. Denn man hat nie genügend Budgets. Ja? Man hat weit gesteckte Ziele, sehr anspruchsvolle Ziele, aber das Geld reicht eigentlich nie aus. Das heißt, diese NGOs, die erfolgreichen NGOs, die haben eine Methodik entwickelt, wie sie aus den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, das Optimum herausholen können, um damit so viel wie möglich zu erreichen. Und ich habe dann damals 1997 hatte ich so die Idee, man könnte doch aus dem, was ich da gelernt habe, ein Modell entwickeln, das sich noch viel weiter anwenden lässt, nämlich auch für Unternehmen. Physiker erklären ja gerne die Welt durch Modelle. Und so habe ich dann 98 ein Modell entwickelt, mit dem man Kampagnen immer nach dem gleichen Strickmuster entwickeln und planen kann, unabhängig davon, was jetzt das Thema ist, mit dem man auch Leute ausbilden und auch laufende Kampagnen umsetzen kann. Ich nenne es das Business Campaigning Modell. Meine Firma heißt auch Business Campaigning GmbH. Wir sind jetzt seit 98 sind wir auf dem Markt und beraten Unternehmen, Verbände, Non-Profit-Organisationen, auch Behörden bei der Planung von Kampagnen und unterstützen sie auch aktiv dabei. Und ja, Ludwig.
Okay, dann habe ich noch gesehen, seit 2013 gibt es den Campaigning Summit in Switzerland. Nächstes Jahr findet der nächste statt und da kommen auch internationale Referenten und die tauschen sich mit Expertenkreis eben aus, wie sie Campaigning noch effizienter ihre Ziele erreichen. Dann habe ich gesehen, du bist Autor auch. Ein Buch habe ich sogar von dir. Das Business Campaigning. Ich halte es mal da rein.
Ja.
Da heißt es wunderbar auf den Punkt gebracht. Strategien für turbulente Märkte, knappe Budgets und große Wirkungen. Dein Motto ist Campaigning like Rock'n'Roll und du bist unter anderem auch AC/DC-Fan.
Ja, da also, habe ich noch ein weiteres Buch. Das AC/DC-Prinzip.
Ah, okay. Verlinken wir nachher.
Der Kern des Modells sind 14 Spielregeln, an die man sich halten sollte, weil das die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Und ich habe dann mal überlegt, ob sich denn AC/DC an diese Spielregeln halten und habe daraus dann dieses kleine Buch gemacht.
Wunderbar. Steigen wir gleich ein, wenn du nur kurz mit diesem Business-Campaign oder dem Campaign erklärst, worum es da geht, für die, die das noch nicht wissen. Und ich kann mich erinnern, du hast früher so eine Story dazu erzählt. Erzählst du die heute noch, wenn du einfach nur zum Einstieg ein paar Worte zum Campaigning verlierst?
Ja, genau. Diese Geschichte, die erklärt eigentlich am besten, worum es geht, wenn ich sage, Campaigning ist die Kunst, alle Register ziehen zu können, um ein Ziel zu erreichen. Ja, wenn ich, sagen wir mal, ich gehe zu einer klassischen Werbeagentur, egal was für ein Problem ich habe, ich werde immer nur Werbung präsentiert bekommen als Lösung des Problems. Bei einer PR-Agentur, PR, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber deswegen sage ich extra klassische Werbeagentur. Ja. Mhm. Wenn das Problem jetzt wo ganz anders liegt, dann ist es außerhalb des Bereichs, den die betrachten. Und beim Campaigning, wenn man aus dem Budget das Optimum herausholen will, dann kann man sich nicht leisten, Tools einzusetzen, die nicht die gewünschte Wirkung erzielen, weil dann wirft man das Geld aus dem Fenster raus. Mhm. Und die Story dazu, die fand vor 10-12 Jahren statt. Damals rief uns die Inhaberin einer kleinen Firma an mit 4 Angestellten und die wollte, dass wir eine Werbekampagne für sie machen, weil sie das falsch verstanden hatte. Sie dachte, Campaigning ist eine günstige Art, Werbung zu machen. Oder Werbung, speziell wenn man ein kleines Budget hat. Das mag schon von Fall zu Fall stimmen, aber ist nicht allgemeingültig. Jedenfalls haben wir dann mit ihr zusammengesessen und versucht herauszufinden, was eigentlich, warum sie die Werbung machen will. Ja, dieses Warum ist auch mal eine sehr wichtige Frage. Warum? Was will sie damit erreichen? Und dann hat sich herausgestellt, sie hatte seit 5 Monaten Probleme, sie haben Kundenverluste gehabt. Und 2 Wochen bevor die Probleme anfingen, hatte sie einen Autounfall mit Schleudertrauma als Folge. Sie hatte auch Schmerzen und dann musste man nicht lange überlegen, um auf die Idee zu kommen, wenn die Inhaberin einer so kleinen Firma so massiv Probleme hat und auf einmal hat die Firma Probleme, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Also habe ich ihr eine Traumatherapie empfohlen. Und das war genau das Richtige. Die Werbekampagne war nachher gar nicht notwendig. Und deswegen sage ich, beim Campaigning geht es darum, das effektive Tool zu finden, das, was wirklich wirkt. Es geht nicht um Effizienz. Eine effiziente Werbekampagne, die hätte noch so effizient sein können, das Geld wäre zum Fenster rausgeworfen gewesen. Und das ist einer der wesentlichen Elemente beim Campaigning, dass man wirklich das richtige Tool identifiziert, um die Lösung oder um das Problem, das besteht, zu lösen. Und es geht ja immer um Probleme, denn ich will ein Ziel erreichen und Ziel heißt Veränderung. Veränderung ist nur deswegen notwendig, weil irgendwas mit dem heutigen Zustand nicht stimmt. Also, ja, und sehr oft geht es auch um Menschen, darum, Menschen zu bewegen, zu einer Verhaltensänderung zum Beispiel.
Ja, da sind wir dabei im Business-Campaigning und jetzt kommen wir zum zentralen Thema vom heutigen Interview über Target Community Lab oder Target Community Labs. Sag mal, um was geht es da?
Geht es genau um die Frage, wie ich Menschen richtig bewege, wie ich sie richtig anspreche. Und hier habe ich eine Story dazu. Vor circa 12 Jahren wurde eine kleine Pharmafirma auf uns aufmerksam. Die gibt es schon lange nicht mehr. Die wurde von einer größeren aufgekauft, die von einer noch größeren. Jedenfalls, die hatten geplant, ein neues Verhütungsmittel auf den Markt zu bringen. Und sie hatten schon eine Werbeagentur engagiert für diese Kampagne national. Wir haben sie dann auf die Idee gebracht, dass eigentlich Studentinnen eine gute Zielgruppe wären, weil die im richtigen Alter sind. Ja, die entscheiden, sie sind gerade weggezogen irgendwo, haben vielleicht gerade eine neue Beziehung, entscheiden sich vielleicht gerade für ein Verhütungsmittel oder für ein neues Verhütungsmittel. Sie sind noch mit den Regionen vernetzt, wo sie herkommen. Gleichzeitig kann man sie kostengünstig informieren, weil sie an den Unis zentral erreichbar sind. Und so hat die Firma dann entschieden, uns so ein kleines Restbudget zu geben, um diese Produktlancierung auf unsere Art und Weise zu machen. Und dann hatten wir das Problem, wie ticken eigentlich Studentinnen? Hatten keine Ahnung. Und haben rumüberlegt und sind nach 2 Tagen auf die Idee gekommen, warum machen wir nicht mit Studentinnen genau das, was wir sonst mit unseren Kunden machen, nämlich einen Strategieworkshop? Und dann haben wir 8 Studentinnen zu einem Strategieworkshop eingeladen, wo die die Kampagne für sich selbst entwickelt haben. Das ist wie wenn der Fisch den Köder für sich selber entwickelt.
Ist ja
Der
mega cool, ja.
Durchbruch, der kam, als es um den Slogan ging, weil dieses Verhütungsmittel hat einen bestimmten Durchmesser. Und dann ist auf einmal eine der Studentinnen aufgestanden und hat gesagt, ich hab's. Nicht auf die Länge kommt es an, sondern auf den Durchmesser. Was das Beispiel sehr gut zeigt, das ist, man kann sich noch so sehr überlegen, was der zentrale Nutzen eines Produktes ist. Wenn die Zielgruppe einen anderen Nutzen als viel wichtiger erachtet, dann ist das, was entscheidet. Und wir haben dann entschieden, weil wir nur so ein Restbudget hatten, dass wir das nicht nach dem Gießkannenprinzip auf alle Unis verteilen, sondern dass wir die Kampagne an wenigen ausgewählten Unis machen und dann nachher den Marktanteil vergleichen können, dort, wo unsere Kampagne lief und dort, wo nur die klassische Werbekampagne lief. Und dort, wo unsere Kampagne lief, hatten wir einen vierfach höheren Marktanteil. Plus konnten wir nachweisen, dass es Mund-zu-Mund-Propaganda gegeben hat, also eine virale Verbreitung der ganzen Geschichte. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass eigentlich jede Kampagne durch die Zielgruppe entwickelt werden sollte.
Sehr gut, ja. Also das heißt immer, wenn ich zu wenig Informationen habe, macht es Sinn, so einen Workshop einzusetzen. Sagen wir mal, wenn ich meine, ich habe genügend Informationen, dann macht es dann auch noch Sinn, sondern.
Nein, wenn ich natürlich die Zielgruppe so gut verstehe, ja. Dass ich genau weiß, was bei denen funktioniert, dann kann ich die Kampagne durch Profis entwickeln lassen.
Ja.
Aber wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, dass die Zielgruppe vielleicht doch etwas anders tickt, dass man nicht genau weiß, wie informieren die sich?
Ja.
Auf welche Reizwörter springen die an? Was ist eigentlich wirklich der Nutzen, den die im Produkt sehen? Also nicht der Nutzen, den ich versuche, ihnen zu verkaufen, sondern der, den die im Produkt sehen könnten. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, im Zweifelsfalle würde ich so einen Workshop machen lassen, denn viel Aufwand ist es nicht, aber es gibt eine hohe Sicherheit, dass nachher das Budget richtig investiert ist und nicht zum Fenster rausgeworfen ist, eine gewisse Investitionssicherheit.
Ja.
Und wie krass, dass dahinter steckt ein Problem, das nennt man auf Englisch the curse of knowledge, also der Fluch des Wissens. Wenn wir selber Experte in einem bestimmten Gebiet sind, können wir uns nicht vorstellen, wie jemand das wahrnimmt, der zum ersten Mal damit konfrontiert wird.
Ja.
Und das erkennen wir schon jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft es dir geht, dass du per Doodle eine Terminanfrage kriegst und dann auf einmal steht in deinem Kalender drin, Meeting mit Ludwig Link. Und dann fragst du dich, ein paar Wochen später findet der Termin statt, paar Tage vorher fragst du dich, was habe ich da für einen Termin mit mir? Ja, weil halt die Person, die die Anfrage gemacht hat, hat sich nicht in deine Situation hineinversetzt, hat sich nicht überlegt, was steht da im Kalender vom Ludwig, sondern hat nur ihren eigenen Kalender im Kopf gehabt.
Wunderbares Beispiel, ja.
Und das zeigt, wie wenig wir uns Mühe geben, tagtäglich, wie wenig wir uns bewusst sind, wie das, was wir tun, aus den Augen der Zielgruppe betrachtet, aussieht.
Fehlt uns dann auch oft die Fähigkeit dazu, sich in den anderen hineinzuversetzen?
Immer wieder fehlt uns auch die Fähigkeit. Das mag daran liegen, dass wir nicht genügend Informationen haben.
Ja.
Das mag daran liegen, dass wir vielleicht nicht empathisch genug sind. Ja, man ist mehr oder weniger empathische Menschen.
Ja.
Oder es mag daran liegen, dass wir uns schlicht und einfach nicht die Zeit genommen haben. Oder der letzte Punkt, dass wir so überzeugt sind, dass wir ja Profis sind, dass wir es schon richtig machen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, wir könnten dann Fehler machen.
Schauen wir uns mal das noch etwas detaillierter an. Wie läuft denn so ein Target Community Lab ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Du kommst in eine Firma und sagst, und die sind einverstanden, sowas zu machen. Was sind so die Schritte, die du da mit denen machst?
Der erste Schritt ist erstmal zu identifizieren, wo überhaupt die blinden Flecken liegen. Beziehungsweise nein, der allererste ist, das Ziel sauber zu definieren. Also erstmal zu hinterfragen, worum geht's denn bei der Kampagne? Warum ist diese Kampagne notwendig?
Ja.
Und was soll damit erreicht werden und warum soll es erreicht werden? Und dann gehen wir die Strategie-Checkliste durch. In meinem Modell gibt es ja eine Checkliste für Strategien, die gilt immer. Ja, egal, was für ein Konzept ich entwickle, diese Checkliste gilt immer.
Das sind diese 14 Punkte, oder?
Nein, das sind Spielregeln. Das ist eine Checkliste. Nein, das ist die Ziele, ja, also Hauptziel, übergeordnete Zwischenziele. Dann jeweils die Zielgruppen pro Ziel. Dann das Instrumentarium pro Zielgruppe, beziehungsweise strategisches Instrumentarium, das überall grundsätzlich gilt. Dann kommen als nächstes die Grundsätze, oder andere Spielregeln, die man sich gibt. Und dann Umgang mit Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren, Terrains, also inhaltlich Themengebiete, aber auch geografische Gebiete. Wie organisieren wir uns? Welche Ressourcen können wir sonst noch nutzen? Und gibt es noch Synergien? Und inhärent im Ganzen drin ist auch die Frage des Controllings. Das ist bei der Zieldefinition. Ziele werden immer so definiert, dass man sie auch kontrollieren kann. Und da steht gleich drin, wie man sie misst. Und das gehen wir dann alles durch und identifizieren dann die blinden Flecken oder die Schwachpunkte, dort, wo man sich nicht wirklich sicher ist, ob man genügend Informationen hat. Und mit dem können wir dann ein Drehbuch für den Workshop entwickeln. Und vom Muster her sieht es immer gleich aus, dass wir erst mit gewissen Übungen das kreative Denken fördern.
Ja.
Dann lenken wir aber hin zum strategischen Denken. Ja, man muss unterscheiden zwischen kreativem Denken, wo einfach Ideen produziert werden, und strategischem Denken, wo man sehr analytisch und strukturiert vorgeht und der Ideenproduktion einen Rahmen gibt. Das ist eigentlich das Besondere an den Target Community Labs. Darin unterscheiden sie sich von Fokusgruppen und Ideenkreationsworkshops und Brainstormings, dass sie wirklich die auch Laien dazu hinführen, dass sie strategisch denken und Strategien entwickeln. Als Nebenprodukt gucken natürlich noch Umsetzungsideen raus. Die hast du immer, ja. Da haben wir Ideen. Aber vor allem haben wir den strategischen Rahmen. Und dann, wenn es gemacht ist, dann teilen wir sie in Arbeitsgruppen auf und lassen sie dort Kampagnenpläne entwickeln. Mhm. Dann kommen sie wieder zusammen, präsentieren und diskutieren.
Ja. Aber wie lange dauert denn sowas? Minimum, Maximum?
2 Stunden. So ein Workshop geht normalerweise 2 Stunden.
Okay, ja. Noch zu dem Punkt, welche Hindernisse gibt es zu überwinden, wenn man so einen Prozess jetzt bei einer Firma macht?
Ja, also das kommt darauf an, was der Ausgangspunkt ist. Wenn die Firma sich dessen bewusst ist, dass sie da zu wenig Informationen hat, sind die Hindernisse eigentlich minim. Also das größte Hindernis wäre dann, oder das größte Problem könnte sein, dass man irgendwas vergisst, zu identifizieren, was noch ausgearbeitet werden müsste.
Ja.
Ein anderes Problem ist es, wenn man dort nicht zugeben kann, dass man nicht weiß. Also manche Menschen haben halt Bedenken, dass sie als unprofessionell gelten, dass es unprofessionell wirkt, wenn sie die Zielgruppe, also Laien, fragen, wie sie es machen sollen. Ja, wir sind ja Profis.
Ja.
Wir werden ja bezahlt dafür, dass wir wissen, wie es geht. Mhm. Da können wir nicht hingehen und können die Laien fragen, wie wir das machen sollen. Ja, das wird ja heißen, dass wir völlig unprofessionell sind und keine Ahnung haben.
Ah, okay, ja.
Und die Leute erkennen eigentlich nicht, dass das höchste Maß an Professionalität darin besteht, zu erkennen, wo man Wissenslücken hat und die dann zu füllen auf die richtige Art und Weise.
Ja.
Denn kein Profi weiß alles.
Ja, ja.
Ja, und ich finde es im Gegenteil höchst unprofessionell zu behaupten, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
Okay, schauen wir uns mal das eine oder andere Beispiel an, das du schon durchgeführt hast. Du hast zum Beispiel die Kampagne gemacht, mein Name ist Eugen. Ja. Gib mal da ein Beispiel, wie ist eins da vorgegangen, was war das Resultat, wenn wir das etwas noch beleuchten.
Ausgangspunkt war eine Anfrage der Produktionsleiterin, Meredith Burger. Sie hat dann auch den Zuschlag gekriegt, dass sie das ganze Marketingkonzept entwickeln kann. Dann hat sie erst mal ein Buch gelesen und dann haben wir anhand von meinem Modell haben wir dann eine Strategie entwickelt, die wirklich sehr fein verästelt war. Also wo wir zum Beispiel gesagt haben, ein Zielgruppensegment sind Eisenbahnfans, weil dort dieses Krokodil vorkommt, diese Lok, ja. Und die erreichen wir über die und die Magazine und die Vereine. So haben wir wirklich segmentiert und sind in den Teil vorgegangen. Wir haben gesagt, das Ziel ist AFC+1. Das heißt, wir wollten einen Zuschauer mehr mindestens als Achtung, fertig, Charlie. Mhm. AFC.
Ja.
Und sind dann hin und haben wirklich pro Zielgruppensegment abgeschätzt, was für ein Potenzial die an Zuschauern haben. Und dann haben auf die Art dann eine Zahl errechnet, die dann halt größer als die Zuschauerzahl von 48 Schaden war.
Ja.
Bis dahin war das aber alles nur Theorie. Jetzt war dann die Frage, ja, wie reagiert dann die Zielgruppe?
Mhm.
Vor allem, wie positionieren wir den Film? Ja, der Michi Steiner, der hat den unter dem Aspekt gesehen, das ist ein Statement gegen die Globalisierung, den global entfesselten Kapitalismus.
Mhm.
Und schildert die heile Welt der 60er Jahre. Und wir wollten einfach wissen, wie wird die Zielgruppe den Film wahrnehmen? Denn egal wie gut ein Film ist und egal wie gut du die Werbung vorher machst, wenn die ersten Zuschauer rausgehen und sagen, sie haben sich mehr erwartet, dann ist dieser Film tot. Du musst also die Gratwanderung machen zwischen genügend Erwartungen erwecken, dass die Leute ins Kino gehen,
ja,
aber gleichzeitig nicht zu viel, damit sie nicht enttäuscht werden. Und dazu war natürlich ganz entscheidend, den Film im Vorfeld so zu kommunizieren, dass die Leute nachher sagen, jawohl, der hat meinen Erwartungen entsprochen.
Mhm.
Und dann sind wir hin und haben dann 5 Target Community Labs gemacht, einfach aus dem Umfeld x-beliebig Bekannte eingeladen haben, vom Alter zwischen 6 Jahren und 84 Jahren.
Mhm.
Und haben die dann in 5 Altersstufengruppen eingeteilt, haben denen eine Rohfassung des Films gezeigt und dann haben wir sie anschließend frei assoziieren lassen. Und diese Assoziationen, die haben uns Hinweise gegeben, wie der Film durch sie wahrgenommen wird, wie wir ihn positionieren müssen. Und dabei kam ganz klar raus, dass wir hier mit dem Gegensatz spielen sollten, die Träume, sich seine eigenen Träume erfüllen und ausbrechen aus dem Alltag versus im Alltag gefangen sein und ewig weiter träumen. Die Jungs ja auch gemacht haben.
Ja.
Und dann haben wir sie eine Werbekampagne für sich selber entwickeln lassen. Und aus dem Rohmaterial, das waren Unmengen an Informationen, haben wir dann einerseits die Marketingstrategie und andererseits die PR-Strategie entwickelt. Das wurde dann entsprechend umgesetzt.
Ja. Weißt du nur die Zahlen, die Zuschauerzahlen, die es dann tatsächlich waren?
Also ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber es war deutlich mehr als Achtung, fertig, Charlie.
Ja.
Es war der zweiterfolgreichste Film überhaupt.
In der Schweiz, der zweiterfolgreichste Film überhaupt.
Ja. Es lag natürlich auch am Film, ja. Aber weil, also ich würde nicht sagen, wegen unserer Kampagne war der Film so erfolgreich.
Ja.
Grundsätzlich wegen dem Film, aber wie gesagt, wenn man einen guten Film schlecht kommuniziert,
ja,
dann nützt es vielleicht auch nichts, dass der Film gut ist.
Es braucht beides, ja. Gute Kommunikation zum guten Film.
Ja.
Dazu. Gib noch ein zweites Beispiel mit dem Tagesanzeiger. Da hast du auch den Stellenanzeiger neu konzipiert. Wie seid ihr da vorgegangen?
Das ist schon so lange her, ich muss das überlegen. Das war, glaube ich, im Hinblick auf 2009 oder so. Wir haben Zielgruppe hier waren verantwortliche Unternehmen, die Stellenanzeigen aufgeben, aber auch potenzielle Stellensuchende. Und wir haben beide Zielgruppen eingeladen für mehrere Workshops und haben sie ausarbeiten lassen, wie halt ein idealer Stellenanzeiger konzipiert sein sollte.
Ja.
Und daraus dann Empfehlungen ausgearbeitet für das Redesign, das dann, glaube ich, ein Jahr später stattgefunden hat.
Okay, also wir können zusammenfassen, das Target Community Lab, das eignet sich für Dienstleistungen, für Produkte, Filme, querbeet, immer dann, wenn ich Zweifel habe, weiß ich genau, wie meine Zielgruppe tickt.
Ja.
Immer dann. Und dann können wir mit dem Thema, mit der Frage abschließen, ist eigentlich Marktforschung dann noch sinnvoll, wenn es diese Target Community Labs gibt?
Also ich würde es mal so sagen, wenn ich das Budget nicht wirklich habe für Marktforschung, habe ich habe immer genügend Geld für ein Target Community Lab. Okay. Beziehungsweise oder wenigstens das Gespräch mit der Zielgruppe suchen. Marktforschung kann komplementär noch zusätzliche Informationen liefern.
Ja.
Aber hier kommt es auch sehr stark darauf an, wie sie gemacht wird. In der Marktforschung, wenn es eine Befragung ist, erfahre ich ja nichts, was ich nicht frage. Im Target Community Lab kommen sehr oft sehr überraschende Erkenntnisse, auf die man nicht von selber gekommen wäre, weil man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, die Frage zu stellen, die dazu geführt hätte.
Ja.
Hingegen, was ich bei der Marktforschung natürlich noch kriege, das ist so ein repräsentatives Bild, wobei ich auch da wieder aufpassen muss, ja, weil im Durchschnitt ist der Schweizer Fernsehzuschauer, der Schweizer Fernsehen guckt, über 60 Jahre alt, aber das macht mich nicht zu einem Frührentner oder zu einem Fastpensionär, bloß weil ich erstmal einen Schweizer Sender gucke, ja. Also man muss aufpassen mit solchen Durchschnittswert, man muss die Daten immer ganz genau analysieren und dann kann Marktforschung schon noch zusätzliche Informationen liefern, aber sonst im Vergleich zu Target Community Labs.
Okay, Peter, das also soweit zum Thema Target Community Labs. Ich möchte abschließen noch mit zum Thema Stories kreieren, weil ich weiß, dass du selber auch viele Stories einsetzt, von den Vorträgen zum Beispiel. Am Campaigning Summit, bei dem ich mal war, so eine Zukunftsgeschichte erzählt, jetzt auch wieder Stories erzählt, ja, um das zu verdeutlichen, was es geht. Die erste Frage an dich, was verstehst du an einer guten Story?
Eine gute Story ist eine Story, die die Wirkung auslöst, die sie auslösen soll. Ja, und das kann jetzt, die muss nach dichterischen Kriterien überhaupt gar nicht gut sein.
Ja.
Kann ganz schlecht erzählt sein. Hauptsache, sie bringt die richtige Wirkung.
Okay. Ja. Wie entwickelst du so Stories? Hast du so ein Geheimrezept oder
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich muss sagen, nein, habe ich nicht. Was Ingredienzen, die immer drin sind, das sind Fragen der Positionierung. Also ich überlege mal erstmal, was für Werte will ich mit dieser Geschichte vermitteln. Ja, also ein bestimmtes Unternehmen, das eine Story entwickelt, um etwas zu vermarkten oder sich selber zu vermarkten, muss sich der Werte bewusst sein, die entweder das Produkt vertritt oder die Kampagne vertritt oder die Firma selber. Ja.
Ja.
Diese Elemente haben Identitäten. Man könnte von Campaign Identity bei einer Kampagne reden, aber ich tendiere mittlerweile eher dazu, von Brand Identity zu reden. Ein Produkt, eine Kampagne und ein Unternehmen, das sind Brands. Auch Personen sind Brands.
Ja.
Marken, ne? Und diese Werte müssen erstmal ganz klar sein. Und die gucke ich, da schaue ich natürlich, dass die Story auch vermittelt, dass diese Werte hier gelebt werden und repräsentiert sind. Und dann muss die Story authentisch sein. Mhm. Damit sie auch geglaubt wird. In einer Story, die nicht geglaubt wird, die kann ich gerade in den Wind schießen. Ja, das bringt überhaupt nichts. Und die besten Stories sind Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Also ich such eigentlich grundsätzlich immer nach Geschichten, die das Leben geschrieben hat.
Ja.
Was habe ich lange versucht zu erklären, was Campaigning ist und was Wirkungs- oder Wirksamkeitsorientierung bedeutet und die Kunst, alle Register zu ziehen, bis mir irgendwann diese Geschichte dieser Inhaberin dieser kleinen Firma in den Sinn gekommen ist, dass eigentlich die Geschichte das perfekt erklärt.
Ja.
Und Geschichten können Menschen viel besser nachvollziehen. Mhm. Die bleiben in Erinnerung und sie können sie weiter erzählen. Also ja. Du hast dich auch an die Geschichte erinnert.
Ja, genau, ja. Das ist mir einfach hängen geblieben. Ne?
Ja.
Schließ mal gerade ab mit der. Welche Erfahrungen hast du sonst noch gemacht mit dem Storytelling? Also das eine mit dem Kreieren bei den Vorträgen. Wenn dort noch ein paar Worte dazu sagst, deine Erfahrung mit Storytelling im Business.
Ja, grundsätzlich sollten wir eigentlich versuchen, alles über Storytelling zu erzählen, weil wir wollen ja, dass die Informationen, die wir vermitteln, dass die hängen bleiben und dass sie weiter erzählt werden. Und unser Gehirn ist halt so programmiert, dass es Geschichten gut verarbeiten kann und dass Geschichten hängen bleiben, dass Geschichten einem helfen, Dinge in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und sie damit auch besser zu verstehen. Mhm. Insofern ist Storytelling eigentlich das perfekte Tool, um Wissen zu vermitteln. Wir haben, wie lange gibt es uns jetzt? Vor 80.000 Jahren sind wir erst aus Afrika raus oder vor 70.000 Jahren. Die Menschheit insgesamt. Wahrscheinlich haben auch die Neandertaler sich schon Stories erzählt. Also seit Hunderttausenden von Jahren sitzen wir am Lagerfeuer herum, vermitteln Wissen, Werte und Informationen über Geschichten. Und erst seit ganz kurzem haben wir angefangen, abstrakte Methoden zu verwenden. Und seit noch viel kürzerer Zeit merken wir jetzt, dass das eigentlich gar nicht richtig funktioniert. Und jetzt wenden wir uns wieder dem Storytelling zu, eigentlich eine logische Entwicklung.
Ja. Okay, Peter, ich bedanke mich. Vielen Dank für dieses spannende Interview.
Ich danke dir. Das war's und wünsche dir viel Erfolg damit.
Jawohl, vielen Dank. Okay, das war der Storypower Podcast. Es gibt weitere Infos auf der Internetseite storypower.ch/Metzinger, Metzinger. Mit Links, mit dem Buchtipp dann und weitere Infos dazu. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bewerten Sie bitte diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten, iTunes oder Stitcher. Und sehen Sie immer wieder auf meiner Internetseite nach storypower.ch. Denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story. Und heute haben wir noch dazu bekommen, wo ein Wille ist, kriegen wir auch immer wieder eine gute Kampagne hin. Das war's, Ihr Ludwig Link.